Barrieren abbauen.
Psychische Erkrankung.
Vorurteile.
Mediale Darstellung.
Entstigmatisierung.
Inklusion.
Jeder Mensch hat eine Geschichte.
Psychiatrieerfahrung.
Vielfalt ist unsere Stärke.
X-Talk, der inklusive Podcast von und für Menschen mit Beeinträchtigung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge X-Talk, dem inklusiven Podcast aus den Alexianerwerkstätten. Mein Name ist immer noch Marie-Luise Buscheuer und heute bei mir zu Gast ist Manuela Herden, die ich im Rahmen meiner Ausbildung zum Peer im Tandemberater kennenlernen durfte, und zwar im Jobkompass in Köln damals noch. Und ich bin immer ganz schlecht darin, zu erzählen, was du eigentlich beruflich machst. Deswegen, Manuela, magst du dich einmal kurz vorstellen?
Ja, mache ich gerne. Erstmal herzlichen Dank, dass du mich eingeladen hast. Genau, wir kennen uns vom Jobkompass damals. Da haben wir zusammen gewerkelt und auch schön gewerkelt. Ja, kurz vorstellen, das wird schwierig. Ich bin schon 57, ne? Steinalt quasi.
Finde ich jetzt nicht, aber okay.
Naja, frisch und jung und so, ne? Auch, aber halt auch schon ein bisschen was hinter mir. Ich mach's mal kurz. Also ursprünglich, ich habe verschiedene Berufe gelernt. Ursprünglich bin ich Industriekauffrau gewesen, habe als Managementassistentin gearbeitet, habe mich betriebswirtschaftlich weitergebildet, war, wie du weißt, einige Jahre oder ja, fast 20 Jahre auch nebenberuflich selbstständig als Mediengestalterin unterwegs, habe dann Existenzgründer beraten beim Gestalten ihrer Flyer und aber auch beim Marketing und so weiter und bin dann irgendwann immer mehr auf die soziale Schiene, ins Coaching und Begleiten gekommen und ins Beraten. Mhm. Bin heute Coach von Beruf und vor allem Supervisorin, darum hast du mich auch eingeladen,
ja, genau.
Nicht wahr? Genau, und arbeite hauptsächlich im sozialen Bereich mit Teams aus Jugendhilfeeinrichtungen, Werkstätten, ambulant betreutes Wohnen, alles, was es da im sozialen Bereich so gibt. Da bin ich als Supervisorin unterwegs und genau, so viel erstmal.
Okay, ich habe, wie du gesagt hast, ich habe dich eingeladen, weil du Supervisorin bist. Mhm. Das Thema Coach lassen wir jetzt mal galant unterm Tisch fallen. Das ist momentan auch irgendwie sehr schwierig. Vielleicht können wir das irgendwann
zu Recht. Lass anders uns gerne machen. Unter den Tisch fallen.
Alles klar, wir lassen es unter den Tisch fallen. Also Thema Supervision. Mhm. Wenn ich Supervision höre, ich war in der Klinik nicht nur einmal, mehrfach, und viele meiner Kollegen, auch mein Mann, waren in der Klinik, meine Mutter war in der Klinik, und jeder von uns, der Supervision hört, stellt sich da was anderes unter vor. Bei mir ist das immer so ein bisschen dieses Kaffeeklatsch von den Therapeuten und wir lästern über unsere Patienten
total
ab.
Total.
Ich weiß jetzt, dass das nicht der Fall ist, weil ich in den hohen Genuss kam, selber mal eine Supervision mitmachen zu dürfen, sogar bei dir, durch diese Peer-Arbeit. Aber könntest du mal für unsere Zuhörer erklären, was ist Supervision eigentlich?
Ja, das ist tatsächlich gar nicht so einfach zu erklären. Da stellst nicht nur du oder deine Kollegen sich was Unterschiedliches vor, sondern auch die großen Fachverbände. Also grundsätzlich kann man sagen, Supervision ist kein geschützter Begriff. Du kannst im Prinzip durch die Straße gehen, dich Supervisoren nennen, ähnlich wie bei den Coaches, was seine Vor- und Nachteile hat. Die Nachteile sind natürlich, es ist dann nicht qualitätsverbindlich. Es gibt aber zum Glück Qualitätsverbände, also ich bin beim Europäischen Verband für Supervision und Coaching akkreditiert. Die legen sehr, sehr viel Wert auf Qualität und haben bestimmte Anforderungen, was du als Supervisorin machen musst. Grundsätzlich unterscheiden die das so, dass Coaching stärker ziel- und lösungsorientiert ist und Supervision ein Format ist, was mehr nochmal hinter die Kulissen schaut. Also was sehr reflexiv ist, wo du dir nicht nur überlegst, was kann ich tun, wo gehe ich hin, sondern wo kommt es her, was habe ich für Werte damit. Das sind sehr fließende Übergänge. Manche machen auch den Unterschied, Coaching ist im industriellen Bereich oder Berufscoaching, also jetzt das Seriöse, ne?
Ja.
Und Supervision ist dann mehr im sozialen Bereich, aber das ist tatsächlich, je nach Verband wird es unterschiedlich auch definiert. Mhm. Ich kann dir, wenn du magst, mal kurz vorlesen, was dieser europäische Verband so sagt.
Gerne.
Ja? Ja. Das habe ich mir natürlich aufgeschrieben, weil ich mir denken konnte, dass man das gebrauchen kann. Das ist der Europäische Verband für Supervision und Coaching, also die EASC. Und die beschreiben Supervision als ein Beratungskonzept, mit dessen Hilfe Einzelpersonen, Teams, Gruppen oder auch Organisationen ihre berufsbezogenen Handlungen und Strukturen reflektieren und optimieren. Das ist natürlich eine ganze Menge, ne? Also wenn zum Beispiel Einzelpersonen, es geht immer um die berufsbezogene Handlung, wenn zum Beispiel ein Sozialarbeiter mit seinen Klienten arbeitet, dann geht es in der Supervision darum, diese Art Arbeit zu reflektieren. Auch zu schauen, nach welchen Wertegrundsätzen arbeitet er, nach welchen professionellen Vorgaben, in welchem Kontext arbeitet er. Da kommt man dann in die Struktur und in das System, in dem er arbeitet. Also ein Therapeut in der Klinik hat eine ganz andere Rolle als ein Sozialarbeiter in der Werkstatt oder im ambulant betreuten Wohnen. Ne? Und solche Sachen reflektiert man dann in der Supervision. Und da geht's tatsächlich auch schon mal ans Eingemachte, vor allem in der Einzelsupervision, wo man arbeitet mit Glaubenssätzen. Warum zum Beispiel geht eine bestimmte Person immer wieder auf den Zwirn? Was hat man für Glaubenssätze? Was denn passieren sollte, wenn man die berät oder begleitet? Ne? Mhm. Was hat man vielleicht auch selber für Erfahrungen? Warum triggern einem bestimmte Person sehr und andere gar nicht? Und das gilt es zu reflektieren, damit man nicht als Professioneller nicht eigene Themen bei den Leuten ablädt. So, also Lästergruppe, wenn es geht, nicht. Also das wäre dann wirklich in die Hose gegangen. Aber es ist natürlich echt ein Entlastungsangebot. Ne? Ja. Denn du kriegst in der sozialen Arbeit einfach auch teilweise sehr schwere Schicksale mit. Und da musst du irgendwo hin mit und kannst es nicht bei deinem Klienten und sollst es auch nicht beim Klienten abladen.
Du sagst gerade, die Leute kriegen dann, wenn sie in der sozialen Arbeit sind, viel ab und lassen sich dann in der Supervision. Wo lässt denn das dann die Supervisorin?
Die Supervisorin ist natürlich bereits längst über alle Schwierigkeiten des Alltags haben.
Das glaube ich jetzt einfach mal nicht.
Zu Recht. Nee, also nun sitze ich ja an der Quelle. Ne? Ich habe das ja auch gelernt und habe viel in meinem eigenen Leben gearbeitet mit meinen eigenen Themen, mit denen, die hinter mir liegen, mit denen, die vor mir liegen. Und ich habe für mich ein gutes System entwickelt. Mhm. Ich persönlich lege viel Wert darauf, einmal präsent zu sein, wenn die Leute, also meine Klienten, von ihren Themen erzählen. Ich halte nicht übermäßig viel von zu viel professioneller Distanz. Mhm. Weil es Themen gibt, da brauchst du einen Mensch.
Ja, das stimmt.
Ein Mensch, der dir gegenüber sitzt und nicht nur eine Rolle oder Tools oder sonst was. Ne? So mit anderen Worten, ich lasse mich davon anrühren. Mhm. Und das ist mir auch wichtig. Und dann, hast du völlig recht, dann geht man nach Hause und muss dann auch für sich nochmal gucken, wie gehe ich jetzt damit um? Wie gehe ich damit um, dass jemand in der Supervision erzählt hat, er begleitet gerade jemand im Hospiz beim Sterben, der Mensch lehnt jede Hilfe ab und er ist jetzt gefordert, muss beim Sterben zusehen und die Person bleibt in der Wohnung, lässt sich nicht helfen. Das ist unfassbar schwer.
Ja.
Und da fühle ich mit. Und auch bei anderen Geschichten. So, ich für mich, ich hatte, glaube ich, mal erzählt, ich bin ursprünglich aus der Seelsorge in die soziale Arbeit gekommen und in das Beratungsformat. Ich habe da einen ziemlich reichen Schatz. Ich gehe dann tatsächlich erstmal in die Kontemplation. Also ich gehe alleine, suche mir irgendeinen stillen Ort, der kann imaginativ sein, ein innerer, sicherer Ort, wie man es ja auch in Therapien lernt. Der kann auch tatsächlich sein, ein äußerer, stiller Ort, ein Ort in meiner Wohnung, im Auto, wo ich mich wohlfühle. Und da komme ich erstmal zur Ruhe. Und üblicherweise, ich als Supervisorin reflektiere während der Sitzung ja schon immer mit, auch anhand von Modellen mit. Das heißt, das sind auch viele Gedanken, die in meinem Kopf dann rumschwirbeln. Ja. Und das lasse ich erstmal zur Ruhe kommen. Und da hilft mir Kontemplation, wirklich zur Ruhe zu kommen, die Gedanken ganz klassisch vorbeiziehen lassen. Wie so Wolken, auch die Sorgen, auch die Schwere. Teilweise auch ganz basale Dinge, sowas wie tief atmen. Physiologische Seufzer, sagt man, ne?
Okay.
Oder dass man sich vielleicht auch mal schüttelt, also so dieses Körper, das Embodiment, sich darüber nochmal steuert und reguliert und auch erdet. Das ist total wichtig. Je nachdem, wie es mir danach geht, dann bin ich in der Regel auch zentriert bei mir, bin zur Ruhe gekommen. Und dann fange ich erst an, die Sachen zu reflektieren. Und da habe ich eben viele Modelle gelernt, anhand derer ich das spiegeln oder auch einsortieren kann. Und wichtig ist, was ich bei Kunden mache, mache ich bei mir selber auch, immer gucken, viele Perspektiven, viele Hypothesen. Also schauen, warum ist die Sache jetzt so, wie sie ist? Warum ist das so gelaufen? Welche Gründe gibt es noch? Welche Hypothesen könnte ich noch bilden? So, und dann reflektiere ich darüber, bis ich zum Punkt komme, wo ich sage, okay, das kann ich loslassen oder muss ich nochmal mit umgehen und so. Was auch wichtig ist, ist wirklich ein gutes, kollegiales, aber auch privates, soziales Netz.
Mhm. Und ich glaube, das ist dieses mit den Kontemplationen und dann in sich gehen und das Reflektieren. Mhm. Ich glaube, das ist etwas, was eigentlich jeder mitnehmen kann. Mhm. No, das ist etwas, was man auch mit sich selber, alles gut, eigentlich auch üben kann. Und ich meine, nicht jeder von uns hat ein stabiles soziales Netz, gerade nicht im Bereich der psychisch erkrankten Menschen. Mhm. Aber ich glaube, das andere kann man sich schon mal gut ganz schön auch abseits von Supervision und Therapie mitnehmen.
Auf jeden Fall. Also es sind ja auch viele Überschneidungen. Ich habe gerade so einen Supervisionstag für ein Kindergartenteam gemacht, die brauchen einfach Dinge, die sie im Alltag wirklich umsetzen können. Und da gehören auch Atemübungen dazu. Supervision ist klassisch, hat immer mit Reflexion zu tun, aber reflektieren tut auch unser Körper.
Ja,
ne? Und natürlich. Da eben alles mit reinzunehmen, das ist extrem wichtig.
Mhm. Ich versuche jetzt mal, die Brücke wieder zu schlagen zu den Fragen, die wir noch haben, weil wir sind ein bisschen abgeschweift, aber das ist super, ich finde das immer ganz toll. Du hast ganz am Anfang erzählt, du bist ursprünglich gelernte Industriekauffrau, hast gerade von der Seelsorge gesprochen. Wie ist dieser Werdegang bei dir entstanden? Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, Seelsorge bzw. Supervision bzw. Coach zu werden? Was hat dich inspiriert?
Oh wei, also da schweifen wir noch mehr ab.
Das ist vollkommen in Ordnung.
Genau, also Industriekauffrau und Sekretärin, Managementassistentin, das ist so eine Schiene, ne? Gelernt, was die Eltern, die Mutter gemacht hat. Das war der Punkt, wie bin ich zur Seelsorge gekommen? Genau, also ich bin christlich sozialisiert, ganz vor 100 Jahren mal und habe mir da immer schon so meine Gedanken gemacht und habe auch gedacht, das Beratung, das fand dann eben eher im kirchlichen oder in meinem Fall freikirchlichen Feld statt. Wir haben ganz viel diakonische, soziale Arbeit gemacht und irgendwie, weiß ich nicht, haben die Leute sich bei mir wohlgefühlt. sich begleiten lassen und das finde ich einfach hilfreich. Ja, also das hat mich wirklich erfüllt und der Seelsorgeaspekt, wie will ich nicht zu tief mit drin einsteigen, weil das spielt in der Supervision keine so große Rolle. Ich habe wohl noch mal spät studiert, Religion und Psychotherapie. Ich begleite Menschen nach geistlichem Missbrauch, das ist auch ein Punkt, den ich anbiete, der hat aber nichts mit Supervision zu tun. Mhm. Das ist ein anderes Feld, der kommt aus der Seelsorge raus. Was tatsächlich ein Schwung ist, was ich mitnehme in die Supervision, ist dieser Gedanke, wir haben ja bald Weihnachten, ne? Soll ich mal kurz eine Weihnachtspredigt halten?
Oh ja, bitte.
Also es gibt ja viele, die mit dem christlichen Glauben jetzt nicht mehr so am Hut haben. Ich habe auch nicht nur Schönes erlebt, muss ich sagen, will ich sagen. Aber zum Beispiel, was mir hängen bleibt, ist dieser Gedanke, die anonymen Alkoholiker sprechen ja von einer größeren Macht als wir. Ne?
Ja.
Und auch im christlichen Glauben, da hat man jetzt nicht unbedingt, Gott ist der mit alte Mann mit Bart, also bitte, ne? Sondern da gibt es ganz viele Ansätze. Gott als Energie, Gott als Macht, als Feuer, als säusender Wind. Tausend wunderbare Metaphern. Als Vater, als guter Vater, wohlgemerkt. So, und ein Punkt, der mir sehr, sehr wichtig geworden ist in meinem persönlichen Glauben, ist der Gedanke, das muss man jetzt nicht wörtlich glauben, aber der Gedanke, diese Größe, diese große Macht, die selber personifizierte Liebe wurde, ist Mensch geworden und hat gesagt, in euren Schuhen laufe ich. Ich bin nicht so einer, der da am Ende der Zeiten irgendeinen Hammer schwingt und sagt, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen, nee, andersrum. Ne? Also auf jeden Fall, sondern der gesagt hat, ich laufe in euren Schuhen, ich mache mich klein, ich gehe in eure Schuhe. Und das hat mich sehr, sehr inspiriert und das nehme ich tatsächlich mit, auch wenn ich jetzt nur noch selten Seelsorge gebe, in den Punkt, dass ich sage, nee, auch als Supervisorin, professionelle Rolle hin oder her. Mhm. Aber wenn ich nicht mehr in der Lage bin, in den Schuhen zu laufen, die meine Klienten anhaben, wenn ich nicht mehr in der Lage bin, wirklich mitzufühlen, menschlich mitzufühlen, dann bin ich in jedem Beratungsformat im falschen Job. Und das hat mich sehr geprägt, ja.
Das kann ich mir bei dir auch sehr, sehr gut vorstellen. Ich kenne dich ja jetzt schon ein paar Jahre und du hast einen Riesenbatzen Empathie. Ich habe immer bei dir so dieses Gefühl, du gehst richtig wirklich mit. Du fühlst mit, wenn man dir was erzählt und du machst die Beratung aus dem Herzen heraus. Also da kenne ich dich mittlerweile so drin.
Ja. Und da ist eine Frage sehr berechtigt, wie man sich nachher reguliert.
Genau.
Denn da schwingt man einfach auch mit. Ne? Das muss man regulieren.
Ich habe das große Glück, ich habe das nur hier im Büro, Beratungen oder die Telefonate. Ich kann die Tür zumachen, ich kann es wie eine Akte hier liegen lassen. Das ist auch sehr angenehm. Aber das ist eine andere Technik. Manchmal nehme ich auch was mit nach Hause, ist aber eher selten.
Ja, genau.
Ich habe gerade gesagt, ich kenne dich jetzt schon eine ganze Zeit. Ich habe noch mitbekommen, wie du die Ausbildung, nenne ich es jetzt mal, zur Supervisorin gemacht hast. Wie wird man, jetzt mal die harten Fakten, wie wird man Supervisorin? Man Supervisor? Oh, was muss ich dafür tun?
Ja, da muss man was für tun, das stimmt. Naja, also wie gesagt, im Prinzip muss man gar nichts für tun. Geht über die Straße und sagt, ich bin jetzt Supervisorin.
Ne? Dann nicht geschützt.
Wenn man es ganz seriös machen will,
ein seriöser Supervisor.
Also nochmal, es gibt auch nicht zertifizierte Supervisoren, die wunderbare Arbeit machen. Da hängt es für mich nicht dran. Ne? Aber wenn man jetzt einen zertifizierten Weg gehen will, zum Beispiel, ich nehme jetzt einfach den Verband, wo ich auch bin, da brauche ich meinen Spickzettel. Vollkommen das habe ich mir nämlich mitgebracht, was die so für Ideen haben. Also, bei manchen Verbänden ist es so, dass wenn du Supervisoren bist, kriegst du den Coach sozusagen hinterhergeworfen. Also du bist dann gleichzeitig Coach. In meinem Verband macht man einen Unterschied, wie eben gesagt. Ne? Und um Supervisor zu werden, musst du zuerst Coach sein. Um Coach zu werden, musst du innerhalb von 1 bis 2 Ausbildungsjahren mindestens 300 Ausbildungseinheiten absolvieren. Dazu gehören 12 Stunden Lehrsupervision, also du hast die Ausbildung an einem Lehrinstitut und gleichzeitig bei einem anderen Supervisor nochmal Lehrsupervision.
Die du legen sogar als Azubi mitgehst?
Wo du deine eigene Arbeit und deine Ausbildung reflektierst.
Ach so.
Tatsächlich. Ne?
Okay.
Und die trennen das auch als Qualitätsmerkmal, sodass nicht ein Ausbildungsinstitut sagt, wir wollen alle durchbringen, hier, hopp, die sind alle toll, ab zur Prüfung und auf die Fläche. Sondern einmal sagt das Ausbildungsinstitut, dich lassen wir zur Prüfung zu als Coach. Und der Lehrsupervisor, der die Ausbildung begleitet im Einzel oder auch in der Gruppe, der muss auch nochmal ein Statement abgeben, kann ich mir die Person als Coach vorstellen. Wenn beide Ja sagen, wirst du zur Prüfung als Coach zugelassen und danach kannst du auf die Fläche gehen. Also nach 300 Ausbildungseinheiten, ganz vielen Berichten, ganz viel Selbstreflexion. Das sind alle immer am Stöhnen, aber das ist eigentlich auch das, was die Veränderung schafft, finde ich. Ne? So, und dann bist du erstmal Coach. Wenn du dann Supervisorin werden willst, dann geht es noch ein bisschen weiter. In dem Verband, wo ich bin, brauchst du dann nochmal 3 bis 4 Ausbildungsjahren mit mindestens 650 Ausbildungseinheiten. Wieder ganz viele Berichte, ganz viele Stunden, in dem Fall 12 Stunden, nochmal Lehrsupervision. Und das sind die Mindestanforderungen. Mhm. Also insgesamt ungefähr 4 bis 6 Ausbildungsjahre mit knapp 1000 Ausbildungseinheiten.
Wow. Das dauert lange.
Prüfung. Das dauert lange, kostet auch Schotter.
Ja, das kann ich mir vorstellen, weil es ist ja jetzt auch nicht staatlich anerkannt oder so.
Ja.
Oder ist das da staatlich anerkannt?
Es ist in dem Sinn nicht staatlich reguliert, das machen die Verbände unter sich.
Okay.
Also die haben sich zum Teil auch zusammengeschlossen, um wirklich gute Qualität zu liefern. Und das sind, wie gesagt, die Mindestanforderungen. Ich finde es klasse, weil es ist eine Verantwortung. Ne? Man arbeitet mit Multiplikatoren und alles, also ich bin immer noch Mensch, ich mache immer noch Fehler, ne? Aber trotzdem muss ich klarkriegen, wo ich mit meinen Themen gerade hantiere und wo ich mit dem Thema meiner Klienten oder meiner Gruppen umgehe. Ne?
Ich muss hier gerade mal einen Blick aufs werfen. Wir ackern das von vorne nach hinten querbeet durch. Wir halten uns an nichts. Ist aber auch in Ordnung.
So sind wir halt.
Wir
so gerade waren wir schon immer. Ne?
Wir kommen immer ins Quatschen. Deswegen stelle ich jetzt auch mal eine Frage, die ich überhaupt nicht hier stehen habe, aber die mich jetzt interessiert. Wenn ich jetzt ein Verband, ein Büro, ein was auch immer bin, eine Werkstatt, ein Bevo-Team oder sonstiges und ich möchte für mein Team eine Supervision buchen. Und ich mache mich im Internet auf die Suche nach einem Supervisor. Wie kann ich erkennen, ob das ein guter Supervisor ist?
Kannst du nicht. Also also wie bei jeder Beratung hat es ganz viel mit Beziehungsarbeit zu tun. Ne? Da gibt es wirklich viele, viele Untersuchungen zu, viele wissenschaftliche Untersuchungen auch, welche Tools du nutzt, welche Verbände du hast, welche Methoden, Theorien du nutzt, ob es analytisch, systemisch, gestalttherapeutisch, weiß der Geier. Egal, was du nutzt, die Beziehungsbasis ist das tragende Element.
Okay.
Und man sagt heute sogar, dass auch die Paraprofessionen, Professionals, also die Leute, die jetzt keine typische professionelle Ausbildung haben, dass die teilweise die gleichen Ergebnisse erzielen wie die Top-Ausgebildeten, wenn die Beziehungsebene stimmt. Da ist man natürlich auch ganz nah bei der Peer-Beratung.
Ne? Ja, na klar.
Ja, trotzdem, natürlich, die Ausbildung finde ich gut, hat alles seinen Platz, aber das ist halt, die Beziehungsebene ist das Wichtige.
Also kann ich mich auch nicht auf diese, wenn jetzt einer auf seiner Homepage da sagt, ich bin im Verband, wie heißt der da,
EASC? EASC, genau. Ich sage das zum Beispiel auch, genau. Aber dann lernst du mich am besten erst auch nochmal kennen, machst auch ein paar Probesupervisionen und springst ab, wenn du das Gefühl hast, das passt nicht.
Also da ist wirklich ein Probieren über Studieren gesagt.
Ja, ganz genau, ganz genau. Klar, die Verbände geben erste Hinweise. Du weißt dann mindestens, jemand hat 1000 Stunden hinter sich gebracht, um Qualität in sein Leben zu bringen.
Der weiß auch mit Krisensituationen umzugehen, im Zweifel. Ne?
Die kriegt man dann schon mal.
Ja, wo wir gerade dabei sind. Herausforderungen, Thema. Was sind so, gibt es etwas, wo du selber schon davor gestanden hast und gedacht hast, ich habe jetzt gar keine Ahnung, wie ich das handeln soll. Was sind so typische Herausforderungen der Supervision?
Ja, ja, also oft. Es entwickelt sich ja oft im Augenblick, ne? Dass auch eine Dynamik sich entwickelt, wo du, ich hatte neulich eine Situation, da hat mich jemand so konstant missverstanden, dass ich echt dachte, na, das ist ja ein Ding, wie kommen wir denn aus der Nummer wieder raus? Haben wir nachher im Anschluss nochmal geklärt oder versucht zu klären. Aber das ist eigentlich immer im Augenblick. Also es ist auch bei aller Ausbildung, bei aller Erfahrung, es ist immer so ein bisschen das Gefühl, Ritt auf der Kanonenkugel. Oh mein Gott. Klingt jetzt vielleicht nicht sehr kundig oder so, aber du brauchst halt schon auch einen gewissen Mut, dich in Situationen zu begeben, die nicht vorhersehbar sind. Ne? Wenn ich unterrichte, wenn ich ein Resilienztraining mache, da habe ich vorher meine Plakate parat, da habe ich meinen Ablauf, ich weiß ungefähr, wann die Pausen sind, ich weiß auch, was die Gruppe braucht. Aber Supervision, ich komme rein in das Team. Ich frage, wie geht's Ihnen? Dann hat man eine Vorstellungsrunde, hat man auch eine Idee, ne? Und dann geht es los. Dann guckt man, welche Themen liegen gerade an. Und das kann von der Hund ist gestorben, ich komme da gar nicht drüber, zu jemand liegt im Krankenhaus und wir müssen entscheiden, ob wir die Maschinen abstellen. Patientenverfügung gibt's nicht. Das kann von bis gehen. Ne? Und das ist eben selbstverständlich. Und das ist auch, finde ich, eine ganz wichtige Kompetenz, die man haben muss. Man muss die Bereitschaft zur Unsicherheit haben. Man muss die Bereitschaft haben, in Situationen zu gehen. Und wie, jetzt habe ich den Namen vergessen, diese Schamforscherin, Brené Brown, die forscht ganz viel dazu, wie geht man mit dieser Unsicherheit um? Ne? Dass man da nicht so glatt gelackt kommt und sagt, ich habe alles im Griff. Klar sollst du Sachen im Griff haben und das soll dir nicht alles entgleiten, das ist schon richtig. Aber du brauchst auch eine Verletzlichkeit und eine Bereitschaft, dich auf unsichere Situationen einzulassen. Das ist einfach Menschsein.
Jetzt sagst du, kommst in die Situation, also in diese Supervision rein und du weißt dann zum Teil auch noch nicht, was los ist. Ich habe deinen, ich nenne ihn jetzt mal Einsatzkoffer, schon mal gesehen, das Ding ist riesig.
Das sind drei Koffer.
Mittlerweile sind es, okay, es sind mittlerweile drei. Also stellt euch bitte so ein richtig schön, ihr wollt in den Urlaub fliegen für 4 Wochen nach Gran Canaria und danach nochmal für 2 Wochen in die Antarktis und ihr wollt das alles in einen Koffer reinkriegen. So einen Koffer hat Manuela für ihre Supervisionen.
Ja.
Ich kenne auch viele der Sachen, mit denen du arbeitest, weil ich auch in den letzten Monaten dir helfen durfte, zu entwickeln und reinzuzeichnen. Ja. Haha, wo ich auch sehr stolz drauf bin.
Und ich sehr dankbar.
Ich habe hier so diese Frage, wie ist denn so ein Ablauf von einer Supervision? Wir wissen jetzt, es kann alles sein.
Es kann alles
nichts,
sein.
Genau. Aber was sind so typische Handwerksmaterialien oder so typische Sachen, die du immer wieder, immer dabei hast und die du aus dem Stegreif immer wieder einsetzen kannst? Was sind das für Dinge? Mental oder haptisch?
Das bin ich.
Das ist mir schon klar.
Ja, das ist das Schockierende. Die wichtigste Intervention hat mir mein Supervisor immer beigebracht. Die wichtigste Intervention bist du. Nicht die Tools, die Tücher, die Plakate, die sonst was. Du bist die Intervention.
Okay.
Und das ist übrigens auch Supervision, ne? An die reiben sich dann auch die Leute. Ne? Wenn wir uns entwickeln, sind wir nicht immer so fröhlich und wertschätzen alles ganz toll. Wir finden Sachen auch mal ätzend und das lassen wir auch mal an der Supervision aus.
Okay.
So, und da muss die bitte mit umgehen können. Meistens klappt es, manchmal nicht. Aber du hast von den Tools gesprochen. Stimmt, ich habe einen riesen Koffer. Wenn man jetzt nur, in Anführungszeichen, im persönlichen Kontakt ist, ich meine ausschließlich, dann kann das auch sehr intensiv werden. Ich kann da ganz gut mit umgehen. Ich habe aber auch Kunden, für die ist das schwieriger. Also die brauchen mehr Distanz. Mhm. Und die Tools, die ich entwickelt habe, die ich auch demnächst in meinem Shop verkaufen werde,
ja.
Der wird wirklich nochmal irgendwann fertig.
Der Link kommt auf jeden Fall in die Shownotes.
Ja, gerne, sehr gerne. Also diese Tools, die helfen auch dabei, so eine Distanz auch zu schaffen. Ne? Dass jemand auch sagt, oh, ich bin jetzt nicht dauernd im Vollkontakt, oder ich gucke jetzt mal zusammen ein Bild an. Also Bildarbeit wäre eine Sache. Zum Beispiel aus dem Zürcher Ressourcenmodell, das ist sehr bekannt. Damit arbeite ich viel. Das eignet sich auch gut für Einstiegsrunden, weil wir in der Supervision nicht nur im Kopf bleiben wollen, nicht nur in der Reflexion, sondern ganzheitlich hingucken. Also der ganze Mensch soll mitgehen. Mhm. Und vieles auch im Unterbewusstsein, was dann ins Bewusstsein gebracht wird und reflektiert wird, das kann man sehr viel besser über Bilder anstreuen. Weil die Sprache des Unterbewusstseins sind Bilder, sind nicht Worte. Ne? Also einen Haufen Bilder habe ich und wie du weißt, habe ich auch allerlei Verortungskarten. Ne? Also es sind solche Landkarten, zum Beispiel zur Heldenreise oder zur Angst. Wie kann man Angst bewältigen? So, dass man sie echt mal verortet und sagt, wo bin ich denn gerade? Bin ich hier in der Höhle der Angst? Habe ich mich zurückgezogen? Was bräuchte es denn, damit ich da wieder rauskomme? Habe ich früher auch schon mal in der Höhle gesessen? Bin ich da wieder rausgekommen? Echt? Sowas kann ich? Ja, gut, dann auch. Ja,
das kenne ich auch aus meiner Peer-Arbeit.
Ja, genau. Also die Tools, die sind oft ähnlich und nur das Format ändert sich. Oder auch, wie Leute damit umgehen.
Alles klar.
Ja. Und manche Teams sind netterweise so, also müssen die nicht, aber manche machen es so, dass sie so ein paar Tage vorher oder eine Woche sagen, ach übrigens, neben dem ganzen Aktuellen haben wir ein spezielles Thema, wir haben hier gerade Konflikte im Team, ganz gefährlich. Ne? Mhm. Gefährlicher Riese auf der Straße, Löwe im Angriff. Und da nehme ich zum Beispiel so Tools mit oder auch Sachen, wie man Konflikte bearbeitet und so.
Mhm. Ja. Also du bist auch Krisenmanager, dann schon kann mal gerne schon mal vorkommen, in solchen...
Ja.
Oh, ja, kann ich mir vorstellen.
Wobei, das ist echt ein guter Punkt. Also Konflikt, wie soll ich das jetzt freundlich sagen?
Kannst du es auch unfreundlich sagen?
Nee, ich sage es freundlich, okay. Leg ich Wert drauf. Ich bin ja selber harmoniefreudig, ne?
Ja.
So, und wertschätzen ist alles fein, ne? Aber ein Konflikt bringt einen nicht um.
Nein, man muss auch mal streiten können.
Ja, genau. Es gibt neuerdings ein Wort, da fissel ich mich gerade ein, das heißt Pogo-Fähigkeit. Habe ich noch nicht ganz durchschaut.
Pogo kenn ich. Ich schaue gerade mal zu unserem Techniker, zu meinem Ehemann. Das kennen wir aus der Punk-Szene.
Pogo.
Ja, Pogo. Und? Das ist eine Tanztechnik. Da wird ganz viel gehüpft und gegen die anderen gesprungen und mit dem Kopf gewackelt und ist ein bisschen aggressiv, aber die Szene ist dabei unheimlich freundlich und empathisch. Also wenn man dann stürzt oder ein kleines Mädchen dazwischen hängt oder eine junge Frau, die was kleiner ist, dann wird auch da Rücksicht genommen.
Das ist
Gewalt mit Ansage. Also mit Gewalt, mit liebevollen Umarmung und Ansage dabei so ein bisschen.
Das ist total interessant. Das werde ich nochmal nachforschen.
Also ich hoffe, jetzt habe ich Falsches erzählt. Sonst korrigiert mich bitte in den Kommentaren, falls ich das jetzt mit Violent Dancing oder so verglichen habe. Ja, aber korrigiert mich, wenn ich, aber ich meine, das ist richtig. Es ist auf jeden Fall aus der Punk-Szene, so viel steht fest.
Ach so, also ich kenne es halt in dem Zusammenhang, ne, dass man jetzt nicht nur alles weichspülen soll, sondern dass man auch mit klarer Konfrontation umgehen lernt. Und das ist auch eine Kompetenz, ne?
Ich habe gerade ein Zettelchen hingehalten.
Ich habe den gesehen.
Wir kommen so langsam an einen Zeitrahmen ran. Deswegen blicke ich jetzt mal hier drauf. Ich frage dich jetzt mal, ich kenne dich, wie gesagt, und ich kenne dich lachend, ich kenne dich auch ernst. Und ich weiß, wenn du über deine Arbeit erzählst, du bist da mit Herzblut dabei, du bist mit Freude dabei. Wenn du in deiner Beratungssupervisionszeit mal so zurückblickst, was hat dir am meisten Freude gemacht?
Wenn Leute an ihren Themen arbeiten und auf einmal geht's vorwärts. Und auf einmal, ich bin da manchmal echt wie eine Hebamme nur dabei oder manchmal als Zuschauer und die haben so einen langen Prozess manchmal hinter sich, was die schon alles probiert haben, gemacht haben, ne? Und so viel Mühe schon gegeben und auf einmal kommt der Klick und es geht weiter. Oder manche Sachen lösen sich eben auch nicht, Stichwort schwere Situationen, ne? Dann wäre dieser Klick eben, wenn jemand in die Akzeptanz kommt.
Ja,
also wenn er sagt, ich kann es jetzt annehmen, ohne dass sich mir der Magen rumdreht. Also diese Punkte, wo Leute dann zu sich kommen, ich glaube, das wird mir immer gesagt, also dieses zu sich kommen, dass man wieder bei sich ist und sagt, ja, mit mir kann ich zufrieden sein. Mit mir kann ich leben. Mit mir, so wie ich meinen Beruf gerade gestalte, kann ich weitergehen. Ja, ich habe Macken, haben wir alle. Aber dieser Punkt, wo man sagt, ja, grundsätzlich das, was es braucht, damit ich meinen Beruf ausfülle, das habe ich und da kann ich weitergehen. Das finde ich immer genial schön und freue mich total, dabei zu sein.
Du bist gerade total am Strahlen, wenn du davon erzählst. Jetzt gibt es ja den einen oder anderen, ich hatte heute ein Telefonat mit einer ehemaligen Kollegin, die macht jetzt die Ausbildung zur Genesungsbegleiterin. Mhm. Und es ist ja so, dass gerade in der Psychotherapie, aber auch in allen anderen Bereichen, wo es um Krankheit, um Veränderung geht, immer mehr auch auf Erfahrungswerte gesetzt wird. Wie gesagt, Thema Genesungsbegleitung. Ist das in der Supervision ähnlich? Wird da viel aus der Erfahrung rausgeschöpft? Mhm. Oder?
Nee. Jein, also du brauchst Lebenserfahrung, weil es eine Persönlichkeit braucht, die eben diese ganz unterschiedlichen Perspektiven, mit denen du da zu tun hast, halten kann. Mhm. Die auch Spannung im Raum halten kann, ne? Die jetzt nicht immer harmonisieren muss. So, und die mit vielen unterschiedlichen Themen umgehen. Das heißt, du brauchst eine gewisse innere mentale Stärke und eine Persönlichkeit, die das tragen kann. Was nicht gefragt ist, ist meine Erfahrung. Wenn ich zum Beispiel in die Jugendhilfe gehe, ich habe selber nie in der Jugendhilfe gearbeitet, ich bin auch keine Pädagogin. Was da nicht gefragt ist, wie gut kann ich mit Jugendlichen arbeiten? Habe ich schon mal gemacht? Ja. Aber was gefragt ist, welche Methoden, welche Interventionen, welche Anregungen, wie sehr bin ich Resonanzraum für die Professionellen vor Ort, die ihren Job können und selber Erfahrung haben, damit die sich nochmal anders anschauen können. Und du weißt, ich habe ja wirklich viel Spaß auch und großen Respekt vor der Peerberatung, Genesungsbegleitung. Mhm. Im vergangenen Jahr war ich als Supervisorin unterwegs bei einem Team von Genesungsbegleitern von 4 LVR-Kliniken. Das war wirklich cool.
Habe ich am Rande mitbekommen.
Und da kann ich mir eben auch vorstellen, dass in dem Bereich Leute sagen, okay, Genesungsbegleitung, das Beraten aus Erfahrung heraus ist die eine Sache, aber ich schaue mir nochmal ein anderes Format an.
Ja.
Vielleicht Coaching oder Supervision. Genau. Ne, aber das muss man wirklich klar haben, würde ich sehr ermutigen, sich das vorher gut zu überlegen, was man da tut, weil es ist ein Schatz in dieser Peer-Beratung. Mhm. Es ist ein Schatz in dieser Beratung auf Augenhöhe ist hoffentlich bei den anderen auch. Aber aus Erfahrung heraus, Menschen zu begleiten, ist was ganz anderes, als zu sagen, supervisorisch helfe ich bei der Reflexion. Ne? Also das muss man klar haben, aber das kann sich verbinden. Was, wie du ja wohl weißt, ne? bei mir schon mal sein kann, dass man bei einem Supervisionstag mit Genesungsbegleiter auftritt und da die andere Sicht der Dinge auch nochmal mit anguckt.
Mhm. Genau. Genau. Bietest du ja auch an.
So was mache ich.
Genau.
So
was mache ich. Du hast gerade gesagt, Supervisor werden. Mhm. Meine letzte Frage an dich. Wenn jetzt jemand sagt, boah, Supervision, das hört sich total klasse an, ich möchte das gerne machen als Supervisor. Mhm. Welchen Rat würdest du ihm mitgeben? Wie kommt man an diesen Beruf ran? Was muss ich persönlich, außer jetzt das, was du schon erzählt hast, Lebenserfahrung, Charakter, wie kann ich an den Beruf rankommen?
Ja, also ich meine, ich bin ein bisschen streng, muss ich sagen.
Ja, natürlich, das weiß ich, aber genau. ich sag aber, ganz ehrlich, das ist mir lieber als so ein Lulli, der dann sich Supervisor nennt und wahrscheinlich noch nie irgendwo.
Ja. Ne, genau. Naja, gnädig soll man trotzdem mit sich sein und so, ne? Aber wenn du jetzt Supervisorin werden wolltest, ich würde immer sagen, geh erstmal selber in Supervision, nutze das Format, lerne das als Empfangender kennen. Wo man auch manchmal sagt, Psychotherapeuten sind auch manchmal die besten Therapeuten, die selber in Therapie waren. Ne? Und auch bei Supervision. Ich habe jahrelang wirklich selbstzahlend Supervision in Anspruch genommen und habe da wirklich extrem viel gelernt. Dann hast du gleichzeitig auch ein Role Model. Du kannst gucken, welche Art von Supervision passt auch zu dir. Ne? Was nimmst du besser in Anspruch? Fall, Supervision, Einzel, Team. Welchen Ansatz? Da gibt es auch Gestaltpsychologie, es gibt systemische Supervision, es gibt analytische, transaktionsanalytische. Ja, oder ich würde natürlich, ne, ich muss jetzt mal ein bisschen Marketing machen, ich würde sagen, Marie, komm zu mir. Genau, ich habe immer diese Integrativen, ne? Oder Kollegen von mir, diese integrativen Geschichten gemacht, dann lernst du von allem etwas, musst natürlich selber dann nochmal in die Tiefe gehen, dass es nicht ein allgemeines Tralala wird. Aber die Empfehlung wäre wirklich, nimm es für dich in Anspruch. Lern das für dich erstmal richtig selber schätzen, was in dem Format drinsteckt und dann guck, welcher Verband zu dir passt und wo es hingehen könnte.
Und wenn euch das interessiert, ich werde auf jeden Fall in die Shownotes die Homepage von Manuela reinschmeißen, von dem Verband, in dem sie ist. Mhm. Und mal schauen, was ich sonst noch zu den Themen finde. Auf jeden Fall von SocialNet die Erklärung, was ist eigentlich Supervision? Und Manuela, ich bedanke mich ganz recht herzlich bei dir, dass du heute hier warst. Es war super spannend, wie eigentlich jedes Gespräch mit dir, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ich weiß dich einfach zu schätzen. Und wenn ihr Supervision braucht, klickt in den Shownotes auf ihren Link.
Ja, herzlichen Dank, Marie. Ja, schätzen das, beruht auf Gegenseitigkeit. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Und damit sind wir heute am Ende. Falls ihr selber Lust habt, einmal Teil dieses Podcasts zu sein, könnt ihr euch gerne bei uns melden. Alle weiteren Informationen, oh Gott im Himmel, wie gerade schon gesagt, in den Shownotes. Lasst ein Abo da, auch über Kommentare freuen wir uns. Bis zum nächsten Mal.